Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform hier auf Radio Free FM, es ist 16 Uhr. Mein Name ist Timo Freudenreich und heute stellt sich die VH in Ulm vor und zu Gast ist Dr. Christoph Hantl, der Geschäftsführer der VH. Schönen guten Tag.
Grüße Sie.
Super, dass Sie da sind. Die VH bietet ja sehr, sehr viele Kurse an und in der Zeit von der Pandemie ist es sicher schwierig. Wie wäre denn der Normalzustand dieses Jahr gelaufen bei Ihnen in der VH?
Der Normalzustand wäre, dass wir unsere ganzen Fachbereiche Frauenakademie, Eicher-Scholl-Kolleg, Abendgymnasium, Kultur, Gesundheit und was wir alles haben, Computer und natürlich ein riesiger Deutschbereich. Wir bringen viele Menschen in Deutsch, in Sprache, hätten wir normal gemacht. Und jetzt kam die Pandemie und jetzt war alles anders. Zunächst, wie Sie wissen, im März der Lockdown. Und dann haben wir im Mai wieder angefangen und unterrichtet. Aber wir haben eben nicht dann erst angefangen, sondern haben angefangen, ganz viele Kurse online anzubieten. Spitze 170 Kurse, die wir per Zoom und so weiter anbieten konnten. Und darüber können wir heute sprechen.
Sie sind ja jetzt seit 2 Jahren Geschäftsführer.
Eineinhalb.
Jetzt haben Sie sich gerade eingearbeitet. Jetzt kommt das Mammutprojekt Pandemie. Wie war das jetzt erstmal? Weil so eine Situation, die VH ist ja eigentlich eine Institution, die wo die Strukturen schon bestehen. Und jetzt kommt da so eine Nachricht, okay, Lockdown, wir können eigentlich so, wie es gewohnt ist, nichts mehr machen. Was haben Sie denn als erstes gemacht, als Sie mit so einer Situation ausgesetzt worden sind?
Wir haben erstmal sofort mit dem Betriebsrat gesprochen, haben gesagt, Leute, wir müssen über Kurzarbeit reden. Das ist ganz neu. Ich meine, ich arbeite ja nicht in der Schweißindustrie oder so, wo man sowas vielleicht kennt oder wo man sagt, im Winter müssen wir Kurzarbeit machen. Das ist für uns was völlig Neues. Gott sei Dank habe ich einen fabelhaften Betriebsrat in der Volkshochschule. Gott sei Dank haben wir 15 Führungskräfte, die stressresistent und sehr, sehr cool auf das Ding reagiert haben und so, dass wir in wenigen Tagen einfach umgestellt haben, was wir umstellen konnten und uns auf die neue Situation eingestellt haben.
Okay, dann ging man natürlich raus, man musste ja auch mit allen kommunizieren und Sie haben das Stichwort Kurzarbeit genannt. Das ist ja an sich gar nicht möglich, weil zuerst kommt ja die Mehrarbeit, bevor die Kurzarbeit beginnt, oder?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Zunächst mal muss man unterscheiden, wir haben feste Mitarbeiter und wir haben freie Mitarbeiter. Also die Volkshochschule beschäftigt fast 600 freie Mitarbeiter. Für die konnten wir erstmal gar nichts tun, weil es ja in den wenigen Wochen überhaupt keine Kurse gab. Wir sind jetzt sehr froh, dass wir zumindest 30 Kollegen aus dem Deutschbereich jetzt aus dem SODEC-Programm des BAMF, das Bundesamt für Migration, ganz wichtiger Geldgeber für die Deutschkurse, da können wir noch ein bisschen kompensieren. Aber wer wirklich gelitten hat, waren unsere Italienischlehrer, unsere Kunstlehrer, unsere Computerlehrer. Die alle konnten ein paar Wochen überhaupt nicht unterrichten. Und deshalb haben wir gesagt, lasst uns digitalisieren, wo wir können. Für die festen Mitarbeiter ganz klar eine völlig neue Situation. Kurzarbeit für 2-3 Monate, unterschiedlich natürlich, es gab Abteilungen, wo es gebrummt hat, wo ich gesagt habe, euch kann ich nicht in Kurzarbeit schicken, unseren Computerspezialisten, unsere Datenschützerin, das wäre ja völlig, völlig verrückt, auch ja, der Deutschbereich ja nicht. Aber es gab eine, wo ganz wenig zu tun war und wo wir das gemacht haben und die Kollegen sind fabelhaft mitgegangen. Aber dann war im Sommer völlig klar, es ist Mehrarbeit. Es war von Anfang an Mehrarbeit, weil das Umändern eines Programmes, das Planen eines anderen Programmes mit der hohen Improvisation natürlich unaufhörlich mehr Arbeit produziert. Da haben Sie schon ganz recht.
Ja, ihr habt ja auch schon alles vorgedruckt. Ihr seid ja mit eurem Programm sehr, sehr weit voraus. Also locker ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein Jahr. Also wo eigentlich schon alle Termine stehen. Wie kommuniziert man dann die Änderungen denn an alle? Also auch sowohl die angemeldeten Teilnehmer als auch eben die Referenten, gerade ihre freien Mitarbeit.
Richtig. Ja. Also das ist ganz schwierig, wie Sie sagen, teilweise 1,5 Jahre vorher. Nun ist es, die Pandemie trifft die ganze Menschheit. Das heißt, natürlich, den Leuten ist bekannt, was passiert. Dichte Kommunikation, Mails, wir haben Newsletter, wir versuchen verschiedene Zielgruppen gut zu erwischen und tatsächlich ist das was von unseren Mitarbeitern im Haus ständig sehr achtsam geschieht. Menschen können zu uns kommen, können immer noch zu uns kommen mit Abstandsregeln und aller Vorsicht. Aber natürlich, wir kommunizieren über die Zeitung, wir kommunizieren über Facebook und Twitter und Insta und gucken, dass es alle erfahren Und da sind die Selbstorganisationskräfte des Hauses sehr gut. Wir sind eine altgediente Institution. Ich habe teilweise Mitarbeiter, die 10, 20, 30 Jahre das machen. Die wissen dann schon, was sie tun.
Okay, und durchweg positive Erfahrungen gehabt mit den Änderungen, weil viele sind natürlich auch sensibilisiert durch die Medienberichte und alles drum und dran. Oder gab es auch negative Sachen? Wie haben Sie es aufgefasst?
Am Anfang haben wir gespürt, dass es viele Vorbehalte gegen Videoplattformen gibt. Also Zoom war am Anfang sehr, sehr datenschutzrechtlich stand am Pranger. Ne? Was macht Zoom und so weiter? Und da haben wir auch gemerkt, dass viele unserer Teilnehmer gesagt haben, müssen wir einen normalen Kurs per Zoom stattfinden lassen. Das hat sich aber, Zoom hat zwei Sachen richtig gemacht. Sie haben sich nicht bereichert, also die Preise sind nicht durch die Decke geschossen, weil plötzlich hing die ganze Welt ab von solchen Sachen. Mhm. Und sie haben datenschutzrechtlich sehr, sehr nachgekupfert. Und wir haben im Hintergrund natürlich zwei Juristen, die das immer wieder prüfen, dass wir den Teilnehmern die richtigen Sachen schicken, dass wir sie darüber informieren, dass unter Umständen in einem Kurs halt wir an Zoom dranhängen. Und wir haben nach Varianten geguckt. Wir haben eine neue Idee und darüber können wir gleich sprechen.
Dr. Christoph Handel, Geschäftsführer von der VH in Ulm, ist zu Gast und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie es gewesen wäre, das komplette Programm, wenn es keine Pandemie und keine Lockdown-Situation gegeben hätte. Und natürlich hat es trotzdem gegeben und jetzt ist das Problem, wie bekommt man das alles digital hin? Sie haben vorhin schon Zoom angesprochen. Es gibt ja weitere Plattformen. Gab es da erstmal, muss man sich ja viel an so neue Plattformen auch rantesten. Wie hat da der Auswahlprozess eben stattgefunden? Weil ja gerade datenrechtliche Gründe sind das Thema und viele wollen sich vielleicht nicht auf neuen Plattformen anmelden. Wie hat man sich entschieden, was man wo einsetzt oder wie?
Wir haben damit ein paar Monate sozusagen experimentiert, notgedrungen. Wir haben von Anfang an sehr auf Zoom gesetzt, auch für die interne Kommunikation. Das war auch richtig. Zoom hat sehr nachgebessert. Und wir haben dann aber gemerkt, dass wir auch andere Sachen ausprobieren. Wir haben mit Jitsi, mit AlphaView experimentiert. Es gibt eine Volkshochschul Cloud. Wir sind schließlich jetzt bei Big Blue Button. Also wir sind kurz davor, unsere Kolleginnen und Kollegen und die Kursleitenden vor allen Dingen zu schulen in Big Blue Button. Das ist eine ähnliche Plattform. Wenn man so eine Plattform beherrscht, dann beherrscht man die anderen auch relativ schnell. Wir sind der Meinung, dass es datenschutzrechtlich auch so hier in Süddeutschland ist es gerade so en vogue, machen viele Schulen. Wir haben uns auch mit Universitäten verständigt und wir setzen jetzt mal auf Big Blue Button. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Wir im Verband machen das übrigens auch, Big Blue Button. Also es ist, scheint herauszukristallisieren, dass das die beste Alternative ist, datenschutzrechtlich und auch funktionabel.
Richtig, genau. Ja. Sie haben die Breakout Rooms, Sie haben pädagogische Tools. Sie müssen ja mal gucken, wir sind ja eine pädagogische Einrichtung. Das heißt, es nützt ja nichts, einfach nur so wie in Skype oder wie das jeder kennt oder in FaceTime, einfach nur zusammen irgendwie sich anzugucken, sondern ein Lehrer, Der muss pädagogische Tools reintun, der muss sich auch mal einzelne Teilnehmer schnappen können und so weiter. Und das, da glauben wir, dass Big Blue Button der richtige Weg ist.
Ja. Müsst ihr dann einen Dienst mieten oder ist das müsst ihr dann Serverfarmen anbauen?
Wir haben keine Farm zum Glück. Wir haben mit der SWU haben wir gut verhandelt und die bauen uns, die stellen uns einen Server zur Verfügung und da fangen wir jetzt an mit Big Blue Button zu starten. Bedeutet, dass zum Beispiel jeder Dozent einfach erstmal 5 Räume haben kann. Also virtuelle Räume. Ist natürlich ein Riesenvorteil, ist preislich attraktiver für uns. Wir hatten spitze 26 Zoom-Lizenzen. Das ist, die einzelne Zoom-Lizenz ist nicht teuer, aber das läppert sich dann doch sehr stark. Und wir werden jetzt Zoom langsam zurückfahren. Nicht zwanghaft. Also wer mit Zoom gut klarkommt, dem nehmen wir das jetzt nicht sofort weg. Ja? Aber die Pioniere gehen jetzt im Big Blue Button bei uns.
Okay, und dann muss ja natürlich auch gewährleistet sein, dass mehrere Räume gleichzeitig bespielt werden mit, keine Ahnung, wie viel sind durchschnittlich in so einem Kurs?
Sie meinen jetzt unsere festen, also die richtigen Präsenzräume. Wir müssen ja unterscheiden, wir sprechen teilweise über virtuelle Räume.
Mir geht's nur ums Virtuelle. Ja? Da muss ja auch wirklich, technisch was dahinter sein, damit das alles ausfallfrei funktioniert, weil viele bezahlen ja für ihren Kurs und dann gehen sie das ein, dass es auch digital dann wahrnehmen. Ja. Und dann muss es ja funktionieren, dann darf der Referent nicht abgehackt oder die Verbindung ständig abbrechen, okay, und alles Mögliche.
Ob wir eine stabile Verbindung haben.
Wie das gewährleistet
ist. Das klappt ganz gut. Also wir haben ganz gute Zahlen bei uns, ganz gute Mbit-Zahlen. Wenn wir merken, dass es ruckelt und rattert, müssen wir dann nochmal raufgehen, aber da haben wir einen intensiven Austausch mit der SVO, da können wir jederzeit nochmal hochgehen.
Ja. Okay, also da kann man Rädchen drehen und spielen, wie man will. Wie war das dann Sie haben es sicher nicht nur die Pioniere, wie Sie sie genannt haben, sondern auch vielleicht, sage ich mal, die ältere Semester, die ja auch Kurse veranstalten oder geben oder halten. Wie kommen denn die mit so einer Situation klar? Müsstet ihr dann noch die Referenten schulen?
Das tun wir sowieso. Aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig, was diese Altersgeschichte anbetrifft. Also es gibt sozusagen Leute, ja, die es mit 30 nicht hinkriegen, und es gibt Referenten bei uns, die mit 70 sich ohne weiteres auf das eingelassen haben. Das heißt, das sind oft welche, die haben dann Enkel in aller Welt und die machen einem dann noch was vor. Stimmt, es gibt natürlich eine leise Tendenz, dass jetzt Ältere sagen, Mann, ich habe jetzt 30 Jahre unterrichtet, ich habe mein ganzes Material hier auf Folie oder irgendwie muss ich das nochmal ändern. Viele gehen da mit. Also es ist sozusagen über alle Altersgrenzen hinweg.
Sowas eher nicht gemeint, aber das Klischee ist ja ein bisschen so, ich habe da ein bisschen das Klischee bedient. Ja. Okay, also Sie haben da regelmäßig Schulungen auch für die Referenten.
Absolut, absolut. Auch bei Big Blue Button schulen wir uns sozusagen erstmal selber, und dann habe ich aus den Abteilungen, wir haben 15 Fachbereiche, die Kollegen lernen es und die bringen es dann wieder sozusagen unters Volk. Gleichzeitig haben wir wieder Referenten bei uns im Pool, die dann wieder als Multiplikatoren dienen und sagen, bitte bringt den Leuten das Big Blue Button rein, und die Pioniere gehen mit. 10, 20 sind das erstmal, und dann werden es mehr, die sich darauf einlassen. Denn es ist, das Interessante ist, es geht ja gar nicht darum, dass man den Unterricht jetzt nur noch digital stattfinden lässt, sondern wir haben gemerkt, was das für Vorteile hat. Sie können immer einen, der zu Hause noch hängt mit einem Corona-Test, den er noch nicht beantwortet hat, oder vielleicht wenn Glatteis ist im Winter, oder jemand ist wirklich einfach todkrank und möchte trotzdem an einem Kurs teilnehmen, wir können plötzlich Leute mitnehmen, die wir vorher einfach liegen lassen mussten.
Servus.
Das sind diese hybriden Kurse. Die sind nicht ganz einfach zu moderieren, das weiß jeder, der so in einen Raum rein moderiert und gleichzeitig auf die Leinwand. Aber es ist natürlich ein Riesenvorteil. Wir können Kurse auch in Corona-Zeiten abgestuft zum Beispiel sagen, es wird uns jetzt zu gefährlich, nur noch 5 im Raum, 5 zu Hause. Nochmal, das ist keine flächendeckende Lösung. Das ist immer noch Pionierarbeit, aber es gibt uns ganz große Möglichkeiten.
So einen digitalen Kurs muss man ja auch anders halten. Also haben Sie auch gesagt, denken Sie, dass da die Qualität verloren geht bei manchen Kursen?
Nein. Also ich habe selber ich habe bei uns nur wenige Kurse, die ich als Leiter sozusagen unter meiner Obhut habe. Dazu gehört die theologische Reihe. Und am Montag war ein Referent von den Steyler Missionaren aus Bonn, der konnte nicht reisen. Also der wollte einfach nicht aus NRW nach Baden-Württemberg. Der ist mit vielen älteren Mönchen, lebt der zusammen. Außerdem hätte sein Zug ewig Verspätung gehabt. Also wir haben entschieden, der macht das per Zoom. Ich musste ihn ein bisschen kurz überreden, weil er kriegt den Schreck. Er hatte eine 70-Seiten-Präsentation PowerPoint, hat das exzellent gemacht. Ich habe ihn knallscharf auf unseren Beamer gepackt. Die Leute sind abends gekommen. Ich habe gesagt, der Referent ist heute nicht da. Da ist er vorne an der Leinwand. Kein Problem. Ich habe seine Folien abgefeuert. Sie merken kaum den Unterschied. Wir haben nachher noch einen Schluck Wein getrunken. Da konnte er leider nicht dabei sein. Ja, das war der einzige Unterschied.
Das ist so wirklich so Zukunftsmusik. Leute gehen in den Raum, der Referent ist virtuell. Interessant. Was habt ihr noch für Lösungen gefunden zu den Online-Chats und eben diese? Das war eine Präsenzveranstaltung, das zweite Beispiel?
Das Beispiel aus der Theologie war etwas, was durch Präsenz stattgefunden hat. Aber jetzt kommt's. Jetzt rede ich über das Hybride. Das heißt, da sitzen Leute im Raum, die zugucken. Es sind aber Leute per Zoom dazu geschaltet, die sich dazu schalten, die ich aber auch auf der Leinwand sehe, wenn sie das möchten. Wenn sie sagen, ich sitze im Schlafanzug zu Hause, dann stellen sie halt ihre Kamera ab, ist auch kein Problem, dann können sie aber Fragen stellen. Das heißt, ich hatte die Situation, dass ich einen Referenten hatte, der saß nicht in Ulm. Ich hatte zwei Teilnehmer, die saßen irgendwo in der Umgebung von Ulm. Ich hatte Teilnehmer im Publikum, also die in dem Raum im Club Orange waren, und alle haben miteinander diskutiert. Und die Präsentation hatte ich vorher bekommen. Ich habe die dann sozusagen gemacht. Das hätte der Referent auch selber machen können, nur ich wollte, dass die Teilnehmer den Referenten sehen und die Präsentation. Mhm. Das heißt, ich musste derjenige sein, so wie früher, fahr mal meine Folien ab. Also der hat mir immer gesagt, nächste Folie, dann habe ich nächste Folie gedrückt. Ich konnte den Referenten sehen mit seiner Mimik, mit seiner Gestik, ein hervorragender, begeisterungsfähiger Theologe, der uns über China erzählt hat. Die Leute im Raum sahen ihn groß. Mein Soundtechniker hat das im Raum, ne, den hörten sie lauter, als wenn er da gewesen wäre. Nochmal, das ist jetzt natürlich eine Krücke. Natürlich ist es schön, wenn er da ist, aber der Mann musste nicht kommen, musste sich nicht in Gefahr begeben. Wir konnten einen sonst ausgefallenen Kurs halten. Ich habe keine Defizite an der Stelle gehabt.
Sehr gut. Das hört sich für viele nach Zukunftsmusik an. Ich finde es wahnsinnig interessant und toll, dass sowas ohne Probleme möglich ist. Die technischen Voraussetzungen dafür mussten, also ich kann mich erinnern, als ich ein Headset brauchte hier und nochmal eine Digitalkamera für unsere Online-Meetings, bin ich an den Technikmarkt gegangen und ich habe keine bekommen oder Kameras, die 500 Euro oder 300 Euro aufwärts. Hattet ihr schon alles irgendwie vorrätig? War das schon vorher im Plan?
Wir hatten, nein, also mit Corona konnte keiner rechnen. Aber glücklicherweise sind wir mit Whiteboards bei uns im Hause gesegnet. Das heißt, wir haben in vielen Räumen diese riesigen Teile an der Wand, wo ich YouTube-Filme zeigen kann, wo ich per Zoom Leute dazuholen kann, die man auch sieht. Also auch wenn es 10, 15 sind, kann ich immer noch einzelne Gesichter und deren Mimik erkennen, was ja ganz wichtig ist. Ja.
Also die Whiteboards, das sind nicht die klassischen Whiteboards, wo man mit Marker draufschreibt, sondern es sind digitale
Whiteboards, okay, genau. Ja. Also die, das ist vom Namen her missverständlich tatsächlich. Also ich habe etwas an der Wand, was ein riesiger Computer ist. Also ein riesiger Fernseher, der wie ein Computer agiert, wo ein Computer dahinter geschaltet ist und wo ich sozusagen natürlich auch benutzen kann wie eine Maltafel, aber die eben viel mehr kann. Ich kann online Leute zeigen, ich kann da drauf malen, ich kann Inhalte zeigen, ich kann Inhalte teilen. Und das ist jetzt die große Stärke. Was die Kamera betrifft, die Krux bei Online-Kursen ist oft, sie brauchen, wenn Leute im Raum sind, wir haben ja viele politische Diskussionen, der Dr. Stadtrecher macht jede Woche mehrere Sachen und auch da hat er hervorragende Erfahrungen. Eine Referentin aus Berlin, die ist nicht gekommen, die haben wir online gehabt, überhaupt kein Problem. Was wichtig ist, dass sie es schaffen, dass die Menschen im Raum noch ein paar Mikrofone da liegen, damit sie so ein bisschen Raumatmosphäre kriegen, damit der Referent, der an seinem Schreibtisch sitzt und in einen Raum rein moderiert, den will er sehen. Das heißt, ein paar gute Kameras, ja, die haben wir angeschafft, glücklicherweise, die müssen dann schon sein, kostet aber nicht die Welt und sofort haben sie in den Raum bespielt, haben ein gutes Soundsystem oder der Referent spricht ins Mikrofon, sagt, ich wiederhole nochmal die Frage, das haben sie aber in jeder Veranstaltung größeren Zuschnitts, dass man eine Frage nochmal wiederholen muss. Also man kann vieles ersetzen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich Corona toll finde, um Gottes Willen, aber der Digitalisierungsschub, den spüren wir deutlich. Der hat uns an vielen Stellen wirklich weitergebracht.
Ich finde es auch eher viele Sachen positiv. Auch wenn man jetzt einen Umweltaspekt mit reinbringt, man muss nicht mehr durch halb Deutschland reisen, um einen Kurs zu halten. Und ja, ab und zu macht es auch in anderer Stelle so, wenn es die Möglichkeiten natürlich da sind, wie in der VH, Sinn.
Wir werden uns demnächst im Grunde jeden Referenten und noch was, wir haben im Sprachenbereich manchmal Referenten, die sind durch Corona irgendwo im Ausland hängen geblieben. Die machen weiterhin Kurs. Ist überhaupt kein Problem.
Super. Lockt. Das ist vielleicht sogar die beste Art, Kurse zu halten überhaupt. Und wir haben schon vor der Pause mitbekommen, dass digital ja sehr, sehr viel möglich ist, an Kursen zu halten. Doch manche Kurse sind sicherlich auch nur mit Präsenzveranstaltungen möglich. Wie wurde denn das gemanagt? Mit Abstandsregeln etc., was dazugehört?
Ganz genau. Im Deutschbereich ist es wirklich schwierig. Wir schulen im Jahr 3000 Teilnehmer für Deutsch. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Deutschkurs ist ja was anderes als ein klassischer Volkshochschulkurs. Klassischer Volkshochschulkurs, ein-, zweimal die Woche abends, Italienisch, anderthalb Stunden. Das kriegen Sie auch mal per Zoom oder Plattform hin. Wenn Sie allerdings 5 Tage die Woche, 5 Stunden am Tag Deutsch lernen. Das kriegen Sie nicht abgebildet.
Also der Deutschkurs ist komprimierter und intensiver. Also deswegen habe ich es...
Ist wie Schule. Und das ist nämlich genau schwierig. Sie können einem erwachsenen Menschen auch nicht zumuten, dass der 5 Tage die Woche 5 Stunden am Zoom was lernt. Das passiert jetzt sehr viel in den Unis. Aber dazu kommt, das sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die leben oft, die haben gar nicht die elektronischen Devices. Die haben ja nicht 2 Computer da zu Hause stehen, eine super Soundanlage. Die haben meistens noch Kinder, die sie mitbetreuen. Also im Deutschbereich konnten wir es nicht machen. Also haben wir blitzfix angefangen, uns Räume zu suchen, vor allen Dingen um unsere Volkshochschule herum, weil das natürlich extrem betreuungsintensiv ist. Wenn Sie weitere Räume anmieten, müssen Sie einen Hausmeister haben, Sie müssen ein Sicherheitskonzept haben, Sie müssen Desinfektionssprays haben, Sie müssen Schlüssel verteilen. Zum Glück hat die Stadt Ulm uns sehr geholfen. Wir haben die ehemalige Anlaufstelle dort bekommen in der Engelgasse, wo wir über 2 Etagen Deutsch und Yoga machen. Yoga ist auch so ein Bereich, der bei uns wichtig ist, wahnsinnig viel Platz braucht durch die Abstandsregeln. Und wir haben noch zusätzlich angemietet. Wie Sie richtig gesehen haben, am Hafenbad haben wir ein paar Schaufenster, einfach die leer waren, haben wir gesagt, für kleines Geld gehen wir da ein paar Monate rein. Wir haben sehr nette Vermieter gefunden, die gesagt haben, okay, unser Bauprojekt wird sowieso erst nächsten Frühjahr was. Macht bei uns die Kurse, wir unterstützen die Volkshochschule und da findet jetzt überall Deutsch statt und das wird noch ein paar Monate so weitergehen.
Ja, das ist Wirklich bemerkenswert auf einmal. Ich habe gesehen, okay, das Hafenbad gehört jetzt der VH. Das haben wir ja vorhin schon gesprochen, so kurz, weil alle irgendwie auf einmal waren Whiteboards eben und Stühle und Tische. Ich habe es erst gar nicht gewusst, weil auch nichts großartig gebrandet ist mit eurem Logo. Ich konnte dann bloß hineininterpretieren, dann ist mir irgendwie klar geworden. Okay, der Deutschkurs sehr intensiv. Musste man auch die Klassen splitten, also komplett aufsplitten? Oder geht es von den
Nein, die Besuchen? Räume sind, wir haben uns immer Räume gesucht, die so groß sind, dass wir tatsächlich anständig die Kurse da reinpacken können, ohne die Menschen in irgendeiner Weise in Gefährdung zu bringen. Sie müssen sich vorstellen, das Bundesamt für Migration, die sozusagen die Finanzierung dieser Kurse ja übernimmt, das musste alles freigegeben werden. Also war für die Kollegen aus dem Deutschbereich ein ganz herzlichen Dank an der Stelle, ein wahnsinniger Arbeitsaufwand, auch für unsere Hausmeister, die also wie die Verrückten gearbeitet haben und uns dort erstmal, wir haben ja gesehen, teilweise so haben wir an die Scheiben was gemacht, damit man da nicht so reingucken kann. Sonst haben sie ja das Gefühl, so Füttern verboten. Also das geht ja nicht, dass wir da irgendwie ebenerdig so einen Unterricht haben. Hat aber alles gut geklappt, wurde von der Bevölkerung auch akzeptiert. Die Teilnehmer haben sich gefreut, dass der Unterricht weitergeht. Ja, das ist der Deutschbereich. Im Sprachenbereich, wie gesagt, hat das mit der Digitalisierung gut geklappt. Im Eicher-Scholl-Kolleg auch. Die sind sozusagen von jetzt auf gleich mit den 65 Kollegiaten, die da das probedeutische Studium auf dem Kuhberg machen, haben die umgestellt, auch im Politikbereich. Der Dr. Stadtrecher hat viele politische Veranstaltungen hybrid, online, da ziehen die Leute mit. Wo es kniffliger ist, ist natürlich, wir haben auch Arbeitslose, die wir beraten. Ne, der Herr Däubel ist da bei uns federführend, das Projekt heißt Kufi, machen wir beim Arbeitsamt. Das ist fast nicht so online darstellbar. Da findet die Beratung immer noch statt, aber da hat sich eine Gruppe von Leuten gefunden und da machen wir ganz klassisch auch die Abendschule. Wir haben ein eigenes Abendgymnasium als Teil der Volkshochschule. Da findet der Unterricht in den Unterrichtsräumen statt. Und dadurch, dass wir die Stadt Ulm haben, die in Form des Schulamtes und Herrn Semmler also extrem kooperativ ist, das ist weiterhin schulisch. Das heißt, wir dürfen, obwohl es Volkshochschule ist, dürfen wir in den Schulen weiter unterrichten, weil es zum ganz normalen Schulbetrieb gehört. Da sind wir abends unterwegs, Abendschule halt.
Ja. Und ihr habt ja auch teilweise Räume von Schulen gehabt.
Richtig.
Die wurde in euch irgendwie weggenommen.
Am Freitag gab es die neue Regelung. Jetzt sind wir diese magische 35, die haben wir jetzt in Baden-Württemberg geknackt. Das ist wirklich ein Problem. Da mussten wir aus der Listschule raus und auch aus anderen Schulen. Das treibt uns gerade sehr um. Es kann sein, dass es nach den Herbstferien schon wieder besser wird. Wenn sich Baden-Württemberg und Ulm weiter so diszipliniert verhalten, wie wir es eigentlich in der Vergangenheit, ich bin ja der begeisterte Neubaden-Württemberger hier, und die Leute sind ja wirklich dieses, was die Bundesregierung macht, was der Gesundheitsminister macht, also dieses punktuelle, ja, ich will es nicht bestrafen nennen, aber dieses Reingreifen in so Hotspots und wirklich sofort die Ursachen analysieren. Vielleicht sind wir nach dem Herbst wieder gut und können wieder weiter unterrichten. Ich hoffe es, drücken Sie uns die Daumen.
Also da hilft nur ein Yogakurs, weil da muss man flexibel bleiben.
Und sozusagen. Entspannt, auf jeden Fall.
So ist es. Okay, und natürlich Handwerkskurse habt ihr auch. Da kommt man nah, man muss Hilfestellung leisten. Die sind alle ausgefallen,
Nein,
oder?
Haben wir auch einiges per Zoom gemacht, ist aber schwieriger. Also gerade Contiki, wie Sie wissen, dass wir eine tolle Kinder- und Jugendkunstschule im Stadtregal haben in Sülflingen, ganz mühsam, weil die, und zwar einfach nicht, weil die Kids das nicht können und weil sie es auch nicht hinkriegen, dass man sagt, Kinder, stellt euch zu Hause an den Bildschirm und guckt zu, das geht. Aber da haben die Eltern nicht immer mitgespielt, denn im Lockdown und danach hat ja wahnsinnig viel online stattgefunden. Und da gibt's bei den Eltern so einen Punkt, wo sie sagen, also so ein bisschen frische Luft und ein bisschen nachmittags noch ein bisschen draußen spielen, wäre jetzt ganz gut. Das heißt, das hat nur teilweise funktioniert. Aber alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht und werden es auch weiterhin machen.
Ja, und die Räume sind ja erhebliche Mehrkosten. Sind dadurch die Kurse? Also die Räume müsst ihr ja anmieten trotzdem. Gibt's da Mehrkosten?
Jein. Also die Stadt hat uns, wie gesagt, die Engelgasse und die Hafengasse, also wir haben mehrere Räume auch von der Stadt Neu-Ulm, da haben wir in der alten FH einen Raum bekommen und das kostet uns nichts. Das ist wirklich extrem großzügig von der Stadt. Die anderen Anmietungen werden mehr als kompensiert dadurch, dass das Bundesamt für Migration im Augenblick, das Bundesamt für Migration in Nürnberg hat ja gemerkt, dass überall in Deutschland die Deutschkurse in Gefahr sind und hat noch zusätzliche Gelder, die zur Kompensation von solchen Mieten dienen, denn überall ist ja das Raumproblem. Versuchen Sie mal, einen Raum zu finden, wo Sie 25 Leute unter Corona-Bedingungen, das geht nur bei uns im Club Orange. Ja? So, das BAMF hat das verstanden und zahlt uns Kompensation. Das heißt, dadurch entstehen uns keine Mehrkosten, die werden komplett kompensiert und wir können aber weiter dafür sorgen, dass die Leute hier in Deutsch und damit in den Arbeitsmarkt kommen.
Und wer koordiniert denn das? Die ganzen Geschichten. Also Sie haben jetzt natürlich, Gott sei Dank, Räume gefunden. Ja. Man muss sie alle irgendwo hinschicken. Funktioniert das auch? Wissen die Leute Bescheid? Oder kann es sein, dass die Kursteilnehmer manchmal da auftauchen, der Referent in die andere Ecke läuft? Nein. Oder wie läuft da die Kommunikation?
Erstens haben wir einen Deutschfachbereich, der aus 8 Personen bestellt, die nur feste Mitarbeiter sind. Also die dies alles koordinieren und die ein Heer von 30, 40 Sprachlehrern, die als freie Mitarbeiter fungieren, koordiniert und dafür sorgt, dass es klappt. Zweitens haben wir ein tolles Hausmeister- und FSJ-Team, die sozusagen unten gucken, die Listen führen, die dafür sorgen, dass die Leute in die richtige Richtung geschickt haben. Drittens haben wir vorne an der Tür ein tolles Board, wo immer die aktuellsten Informationen, wir haben überall Schilder, wo die Leute hingeschickt werden. Und wenn der Deutschkurs erstmal einmal in einem Raum ist, dann ist der jeden Tag in dem Raum. Das heißt, die Trampelpfade sind gleich. Und es ist alles in einem Radius von 200 Meter um unsere Volkshochschule. Das heißt, keiner verläuft sich, alle sind glücklich, dass die Kurse stattfinden. Und das hochmotivierte Team schafft es, die restlichen, die sich noch gerade verlaufen haben, irgendwie in die richtige Richtung zu schicken. Ja.
Sehr gut. Habt ihr jetzt noch aktuell Raumengpässe? Benötigt ihr noch Räume, um eventuell mehr noch zu machen? Oder gibt es gerade so kleine Engpässe irgendwo?
Ja, also wir können tatsächlich, also heute habe ich nochmal eine Immobilie jetzt angemietet. Das sind Sachen, die ich zusammen mit der Fachbereichsleiterin, mit der Steffi Spohr mache. Wir könnten noch Räume gebrauchen, weil der Deutschbereich immer noch Leute ablehnen muss. Also wir haben so einen hohen Bedarf im Deutschbereich, dass wir das gebrauchen können. Wir müssen uns natürlich immer angucken, was wir bezahlen können. Also wir können nicht viel bezahlen und wir sind als Mieter zwar, ne, wir gelten als solide, weil wir halt die Volkshochschule der Stadt Ulm sind, aber wir müssen eben gucken, dass wir es uns leisten können. Ich habe auch Sedelhöfe und so weiter hier verschiedene Anfragen auch gelaufen. Also wenn irgendeiner noch einen großen Raum hat, wo er im Augenblick nichts machen kann, also gerne her damit.
Jetzt habt ihr auch natürlich viele, Kooperationen oder Anschlussprojekte. Wie fehlt da der Übergriff? Wie kann man das nennen, wenn zum Beispiel die Frauen- und Männerakademie, dann habt ihr auch so Sachen wie Eichel-Scholl-Kolleg, hatten Sie ja vorhin schon genannt. Wie ist das angeschlossen bei euch? Wie kann man das sagen?
Wir nennen die Akademien. Also wir haben im Haus tatsächlich 7 verschiedene Akademien, weil wir so Themen herausgelöst haben. Es gibt zum Beispiel auch ein Yoga-Zentrum, das darf sich nicht Yoga-Akademie nennen, weil der Name geschützt ist. Wir kommen ganz am Schluss auch nochmal was wir jetzt demnächst mit Kindern vorhaben. Aber die Frauenakademie und die Männerakademie, das ist eigentlich ein unheimlich schönes, tolles Projekt, was Teil unseres Hauses ist. Also herausgelöst ist noch, wir haben eine Beraterin, die sich dieses Themas annimmt, Umwelt und Sustainable Development Goals und Entwicklungszusammenarbeit und so weiter. Das ist eine eigene Beratungsstelle, die bei uns im Haus ist. Ja. Eine Regionalpromotorin, so heißt das, davon gibt es 6 in Baden-Württemberg. Aber die Frauenakademie, da sind also tatsächlich 500 Frauen, die ohne Männer, ja, vielleicht ist ein Referent mal ein Mann, aber an sich sind die unter sich, Themen besprechen. Und das ist ganz spannend. Das ist wie eine geisteswissenschaftliche Fakultät. Also ich habe am Anfang, als ich mich beworben habe vor 2 Jahren, habe ich gedacht, oho, Frauenakademie. Und dann merkte ich plötzlich, boah, das ist ein richtig hohes Niveau. Die diskutieren über Philosophie, Ethik, Medizin, Architektur, Kultur. Also auf einem ganz hohen Niveau holen die sich Referenten und haben ein richtiges Studium. Also da können sie mehrere Jahre studieren. Erstmal ein Jahr werden sie sozusagen, haben sie so ein Vorstudium, wenn man so will. Und viele Kollegen, meist im Seniorenalter schon, gehen da rein und genießen es wirklich, die vielleicht auch die Möglichkeit nicht hatten oder eben sich um die Kinder und Enkelkinder gekümmert haben. Die haben so einmal die Woche wirklich so diese paar Stunden, wo sie bei uns sitzen und so richtig studieren. Und das ist toll, das ist die Frauenakademie.
Also da gibt es keinen Abschluss, aber man kann sich freiwillig Wissen aneignen.
Richtig.
Und sich weiterbilden, austauschen, ein sozialer Ort.
Ein sozialer Ort, aber eben wirklich, die machen Exkursionen, die haben, wie gesagt, ein Jahr ein Vorstudium und dann wird das nochmal unterteilt, dann kann man so Schwerpunkte sich suchen und die haben einen richtigen universitären Stundenplan, den sie über mehrere Jahre durchziehen und wenn die Damen sozusagen erstmal angefixt sind, nach ein paar Monaten, die werden meistens so von Freundinnen angesprochen, sag mal, hast du Lust? Du hattest doch immer mal gesagt, du würdest dich gerne mal kundig machen. Und das ist großartig. Und das ist eine ganz besondere Stimmung. Ich bin dort wahnsinnig gern zu Gast. Ich darf da ab und zu begrüßen und merke, dass da einfach eine ganz eigene Stimmung herrscht, dass da ein sehr achtsamer Umgang ist, ist in allen unseren Kursen, aber es ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Und wenn Sie erstmal, wir haben ja auch einmal im Jahr den großen Frauentag am 8. März, also wenn Sie erstmal in so einem Raum sind, ja, zu Corona-Zeiten schwierig, aber wenn da 250 Frauen Sie plötzlich angucken und es ist einfach kein einziger Mann mehr da,
dann ist Energie auch da.
Da ist Energie, da kommt was ganz Eigenes. Und das Interessante ist, es hat sich dann vor einigen Jahren daraus heraus eigentlich eine Männerakademie gegründet. Das heißt, das waren dann oft die Ehemänner von diesen Frauen, die dann halt immer mittwochs oder dienstags oder so da hingegangen sind und die Männer haben gesagt, ja gut, dann machen wir auch was Eigenes. Das ist wieder ganz anders. Die sind in neun...
Das finde ich ja wahnsinnig witzig.
Das ist total spannend. Die sind in neun, die sind auch eher im Pensionsalter und die sind in neun Gruppen. Und den haben wir im politischen Bereich angesiedelt. Das macht bei uns der Dr. Stadtrecher. Die Frau Tretter, ehemals Frau Kraus, ist für die Frauenakademie. Und der Herr Dr. Stadtrecher, der bei uns eigentlich die Politik macht, der hat also da 9 Gruppen von jeweils so etwa 10 bis 20 Männern, die wiederum in diesen Gruppen sprechen. Und jetzt können Sie natürlich fragen, warum müssen Frauen und Männer getrennt Bildung machen? Ich sag's Ihnen, und es ist ganz schwer zu erklären, weil dann einfach weil dann eine ganz besondere Tonalität herrscht. Weil bestimmte Themen einen anderen Spin kriegen. Weil es ein nochmal geschützter Raum ist. Und das macht wahnsinnig Spaß. In beiden Gruppen bin ich gerne zu Gast. Bei den Frauen werde ich auch schnell wieder rauskomplimentiert, weil ich nun mal eben keine Frau bin. Aber es macht einen großen Spaß. Und es ist eine besondere Geschichte unserer Akademien. Es sind 500 Frauen drin und das läuft im Augenblick bis auf wenige, die sich einfach nicht trauen, weil sie sagen, ist mir zu gefährlich, läuft das wunderbar weiter. Und die Kirsten Tretter macht das toll.
Ja? Sehr gut. Und wie viel sind in der Männerakademie?
Bei den Männern sind es ungefähr 150 Männer, die sich zusammengetan haben. Wie gesagt, das sind etwa 9 Gruppen. Und die sind auch froh, dass es jetzt wieder losgeht. Die haben noch ein paar Monate länger pausiert, aber die sind ja jetzt auch wieder zusammen. Das sind natürlich Einschränkungen, die müssen Masken tragen, da müssen wir mit den Räumen gucken. Aber das kriegen die hin, da läuft auch manches Hybrid und da bin ich sehr glücklich. Beides sehr, sehr schöne, besondere Projekte unserer Institution.
Und die Menschen sind dann alle eher hier aus Ulm, weil sie gesagt haben, gerade im Rentneralter, oder kommen die aus dem ganzen Alpdonau?
Die kommen aus dem ganzen Alpdonau, Schwerpunkt Ulm, aber da kommen auch einige, die machen Fahrgemeinschaften und so, die kommen dann auch schon mal 10, 20 Kilometer weg.
Ja, okay. Ich soll Ihnen, das haben Sie mir vorhin gesagt, Alpdonaukreis nochmal Stichwort geben.
Alpdonaukreis, wir haben ja nicht nur die Stadt Ulm, sondern wir haben ja auch Neu-Ulm, Illerkirchberg, Erbach, Blaustein, das gehört ja auch zu unserem Volkshochschulgebiet. Und die Kollegin dort, das ist Frau Jabri und Frau Doderschild, das haben wir unterteilt in Alpdonaukreis Nord und Süd. Und da sind die sind natürlich unheimlich stark auf die Schulen angewiesen, auf die Rathäuser. Wie funktionieren die Corona-Regeln dort?
Ach so,
wie kann man da unterrichten?
Ja? Die sind zwar bei euch angeschlossen,
die sitzen bei uns im Haus und steuern das und sind auch in Langenau, da haben sie ein eigenes Büro, aber die machen viel sozusagen bei uns auf dem Land, in einem großen Umkreis, das ist natürlich super, da können wir die Referenten hin und her steuern, können unsere Bildung geben, viele von denen kommen auch wieder zu Zentralveranstaltungen zu uns ins Haus, aber natürlich ist das Große, ne, der Herr Salemi in Langenau oder Herr Kaiser in Erbach, das heißt, wir haben immber die Situation, dass die sagen, in Blaustein, Entschuldigung, wir haben immer die Situation, dass die sagen, wir wollen die Bildung bei uns vor Ort haben. Das heißt, wir sind da in den Rathäusern, in den Schulen, in den Gemeindehäusern und die unterrichten auch, sind natürlich durch Corona auch eingeschränkt, aber auch von diesen kleineren Kommunen merken wir eine ganz große Offenheit, die versuchen zu machen, was sie tun können, damit wir weiter unterrichten können.
Genau. Okay, und da hat sich ja auch Hilfe stattgefunden von den einzelnen Kommunen.
Da gibt es eine Unterstützung, da gibt es eine finanzielle Unterstützung. Also man lässt uns als Institution nicht hängen und diese 12 Kommunen plus Landkreis, ich erlebe da einen sehr, sehr starken Rückenwind und eine sehr starke Unterstützung. Da bin ich sehr glücklich drüber.
Sehr gut, sehr gut. Ihr habt ja auch immer so ein Titelthema. Und das ist ja immer sehr oft polarisierend.
Sie spielen auf die Türkei an, vor 4 Jahren.
Frankreich auch ein bisschen, Türkei. Es hakt ein bisschen an, finde ich sehr gut. Das aktuelle Titelthema ist China.
Ganz spannend, was in China passiert. Ich hatte, wie gesagt, dieser Kollege am Montag, dieser Theologe, der hat auch dort gelebt und der basht das nicht. Also der Chinese hat eine andere Vorstellung von Datenschutz als wir. Also das ist eine völlig andere Geschichte. Ja. Und da stellt es sich uns die Nackenhaare hoch. Also wenn wir hören, was mit Menschenrechten geschieht in China, dann graust es uns, dann die Uiguren in diesen Umerziehungslagern. Jetzt muss man erstmal, also Volkshochschule steht ja nicht für Polarisierung, sondern für Bildung. Was geht in einem normalen Chinesen vor? Und ein normaler Chinese ist sozusagen in seiner Geschichte über hunderte von Jahren immer wieder von Europäern ausgenutzt, ausgebeutet, als Kolonie und so weiter an den Rand gedrängt worden. Mao hat dort Millionen Menschen umgebracht. Die Chinesen sind glücklich, dass sie jetzt wirtschaftlich oben auf sind. Und auf dieser Welle reiten sie. Und der Datenschutz ist denen einfach egal. Das müssen wir als feinnerviger Europäer erstmal zur Kenntnis nehmen.
Müssen wir ja mit jeder anderen Kultur eigentlich so ein bisschen.
Ja, wie fühlen die? Ja, nicht wie fühlen wir? Also mit dem einen Herzen sage ich, ist es scheußlich, was da gefoltert wird, was da Leute umgebracht werden, was mit einem Menschen wie Ai Weiwei, diesem Künstler, passiert. Das ist die eine Seite. Aber das nützt mir alles nichts, wenn ich einen normalen, durchschnittlichen Chinesen angucke, der sagt mir freundlich, ja, du hast ein Problem damit, ich aber nicht, weil ich bin in einem wirtschaftlich starken Land, ich habe ganz viele Möglichkeiten, es geht denen sehr, sehr gut und das muss man verstehen. Also eine andere Kultur, die kann ich nicht erstmal mit einem kritischen, mit meiner Sichtweise rangehen, die muss ich erstmal verstehen und am besten lieben und dann kann ich anfangen, mich über die Einzelheiten zu mokieren und dann muss ich natürlich, um meine Standards, die ich in Deutschland und Europa habe, an denen will ich nicht rühren, aber das Verständnis für die andere Kultur. Und dafür sind unsere Veranstaltungen sehr gut.
Das ist sehr gut. Und das mit dem Polarisieren, das war ja nicht so gemeint, aber es trifft immer den Nerv der Zeit, das Titelthema, finde ich. Es passt immer sehr gut. Wer sucht dieses Titelthema aus?
Das geschieht in unserer Führungskräftekonferenz und wir ringen und reiben und suchen das richtige Wort, die richtige Formulierung. Das ist ein spannender Prozess, der geht über mehrere Wochen und irgendwann haben wir das.
Wir sind richtig im Thema drin. Wir haben über euer Hauptthema gesprochen, China, und Sie haben uns gesagt, da erzählen Sie zu dem Thema was nach der Pause, und die ist jetzt, um was geht's? Welches Thema wollen Sie uns näher bringen?
Genau, wir haben nächstes Jahr zwei spannende Jubiläen. Zum einen jährt sich der 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Wenn sie noch leben würden, würde sie also am 9. Mai 100 Jahre alt werden. Das ist das eine. Das hat was mit Demokratie zu tun, das hat was mit Ulmer Geschichte zu tun. Das andere Thema ist, dass wir 75 Jahre ist es her, wenn ich richtig gerechnet habe, dass sich der erste Ulmer Stadtrat nach dem Krieg sozusagen 45 wieder gegründet hat. Das ist ein ganz wichtiger demokratischer Meilenstein. Das heißt, wir wollen das nächste Semesterthema für das Frühjahr und den Sommer 2021 diesem Thema widmen, Demokratie, Demokratieförderung. Wir haben es noch nicht in Begriff gefasst, das kommt noch, aber es wird in diesem Kontext laufen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass sich in vielen Stadträten, ich habe seit Jahren beobachte ich so ein bisschen, weil jetzt hat auch mit meiner Funktion zu tun, auch in meinen früheren Stellen, Stadtrat, Demokratie, also das, was sozusagen lokal und kommunal an Politik passiert, das ist meistens, hat viel mit Langeweile und mit Durchhalten zu tun, ist aber wahnsinnig wichtig. Und muss jetzt, ich glaube, da muss eine neue Generation, die steht schon am Start, da ist Ulm auch gut aufgestellt, aber es muss immer wieder gelingen, dass jüngere Menschen die Fackel übernehmen, um solche demokratischen, breiten Dinge, die Öffentlichkeitsbildung in diesem Land, dieses wunderbare föderale System, ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, wo es keine Demokratie gab und ich glaube sehr an Demokratie, aber man muss diese Fackel immer wieder übergeben und da wollen wir so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir das mal als Semesterthema aufs Schild heben.
Sehr schön, sehr schön. Und ihr habt ja Sophie Scholl ist mit eurem Haus ja auch sehr, Hans und Sophie Scholl, sehr verbunden. Warum denn genau? Viele wissen das gar nicht.
Inge Scholl hat die Schwester, die große Schwester von Hans und Sophie, die ja hingerichtet wurden, hat dann eben nach dem Krieg diese Volkshochschule gegründet. Das ist eine historische Fußnote, das wurde erstmal ihrem Mann Ottel Eicher sozusagen angetragen. Wahrscheinlich konnte man sich gar nicht vorstellen, dass eine Frau das macht. Aber die hat gezeigt, wie man das macht. Die hat 28 Jahre diese wunderbare Volkshochschule, die ich jetzt leiten darf, aufgebaut. Und das war die Inge Scholl. Und die hat sozusagen im Geiste der Gemordeten, also die hatte zwei Geschwister verloren an die Nazis. Und die hat, und ich meine, Ulm war eine Stadt, die auch durchaus
bisschen eine Hochburg war.
So naja, also schon ein bisschen gut, dass Sie es sagen. Ja. Und das muss auch gute Nerven gekostet haben, da jetzt wieder anzuknüpfen. Das hat sie wunderbar gemacht, während ihr Mann eben diese wunderbare HFG gegründet hat auf dem Kuhberg. Also das war ein Team, das waren zwei Personen, die kann man nicht getrennt betrachten. Das war ein Ehepaar, was einfach diese beiden Institutionen nach vorne gebracht hat und ganz, ganz viel. Ottel Eicher ist bei uns im Haus noch präsent mit seinen wunderbaren grafischen Entwürfen, hat ganz viel mit unserer Geschichte, mit unserer DNA als Institution zu tun. Und Sophie Scholl, nächstes Jahr Geburtstag, das ist ein wichtiges Ereignis.
Ja? Definitiv. Ich wollte es bloß nochmal ansprechen, weil oft wissen das viele eben einfach nicht, was unsere VH in Ulm ist ja auch ein bisschen was Besonderes, was die Filmbezug eben hat. Was ist sonst in der Zukunft denn geplant?
Also was wir gerade zusammen vorbereiten mit der Familienbildungsstätte ist eine Kinderhochschule. Wir wollen ein paar Mal im Jahr so einen schicken Vortrag machen, vielleicht eine Dreiviertelstunde, so Kinder 8 bis 12. Und das Schöne ist, dass 4 Universitäten mitmachen. Ist noch nicht, ne, haben wir noch keine offizielle Pressekonferenz gemacht. Wer es jetzt hört, kann sich drauf freuen. Ich glaube, wir wollen im November starten und wollen dann immer, und da gibt's Themen, gibt's genug. Da kann man ein technisches Thema, ein kulturelles Thema, warum sind die Dinosaurier ausgestorben, wie verklage ich meine Eltern auf Taschengeld, wie auch immer. Wichtig, Eltern und Großeltern sind nicht zugelassen, ja, also wir machen da eine Kiss-and-Go-Zone, die sollen dann schön einkaufen gehen oder so, Samstagvormittag, und da werden wir noch drüber berichten, das werden wir dann noch in die Medien bringen.
Mhm. Ist Kinderrecht ein Thema?
Können wir auf die Agenda tun, schreibe ich sofort auf. Also wir haben es jetzt den Universitäten, die mit uns das wunderbarerweise machen, erstmal überlassen, haben gesagt, schickt uns die Professoren, die schöne Themen haben, habe ich als Thema sofort notiert.
Sehr gut, weil das war, ich glaube, letztes Jahr war 20 Jahre Kinderrechtskonvention. Und da stecke ich noch so ein bisschen drin. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Was habt ihr noch zukunftstechnisch einen Ausblick, vielleicht mit Corona, ohne Corona? Was könnte denn noch in Planung sein?
Wenn es nach mir geht, ohne Corona, wir haben zunächst mal, müssen wir zurück zur Normalität. Also was wichtig wäre, ist, dass die Volkshochschule, das Einsteinhaus und alle unsere Räume wieder zu einem Ort wird, wo wir, wissen Sie, ich sehne mich nach diesem Moment, wo wir die Zeitungen wieder auslegen. Na, Sie wissen, das gibt ja bei uns die Zeitungen, es gibt bei uns diesen Bücherstand. Ich möchte, dass die Leute wieder kommen und dass wir sie nicht ständig dazu zwingen, eine Maske aufzuziehen, dass wir nicht ständig sagen, bitte gehen Sie auseinander, halten Sie 2 Meter Abstand. Wenn bei uns in der Beratung, ne, unten, die haben teilweise die Leute draußen gebeten, ans Fenster zu kommen, um von unseren Mitarbeiterinnen, die wir natürlich schützen müssen, beraten zu werden. Wir experimentieren jetzt mit Glasscheiben, damit die auch im Winter trotzdem da ohne Erkältung durchkommen. Ich will das alles nicht mehr. Ich möchte, dass Menschen zu uns kommen und dass unser Haus blüht und lebt, und da sehne ich mich nach, und das wird auch kommen.
Das wird definitiv kommen. Ich glaube, viele Leute haben einfach, ich sag's jetzt, wie es ist, die Schnauze gestrichen voll. Und aber trotzdem nach wie vor aktuell gibt's noch keine Aussicht auf irgendwelche Besserungen oder ein Impfstoff. Die Entwicklung ist ja schon weit vorausgeschritten, aber ich glaube, jeder sehnt sich nach der Normalität, wie sie früher war, und nicht die neue Normalität, wie sie jetzt unter jedem Artikel sozusagen steht. Herr Handel, wir sind eigentlich schon am Ende, und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und mal alles genau ins richtige Licht gerückt haben. Unsere letzten Worte im Plattform, Sie präsentieren die VH, gehören normalerweise Ihnen, und ich sage danke, mein Name ist Timo Freudenreich, und die letzten Worte gehören Ihnen.
Die letzten Worte sind, es ist einfach total schön, hier im Studio zu sein. Herr Freudenreich, ich kenne Sie jetzt seit einem Jahr, wir werden weiter Dinge zusammen machen. Ich freue mich auf das erste Donaufest, was wir zusammen machen. Vieles ist jetzt ausgefallen, und das übernächste Mal, wenn ich hier im Studio stehe, möchte ich, dass wir keine Scheibe mehr zwischen uns haben. Und ich danke für die wunderbare Gastfreundschaft hier bei Free FM. Danke sehr.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.